Dritte wäre Unterscheidung zwischen Fleisch und Geist. Das ist ein weites Thema auch. Galaterbrief empfehle ich da zu lesen oder Römer 8. Fleisch ist nicht nur das, was der Fleischer verkauft, auch nicht nur der Körper, sondern Körper und Seele und alles, was, in unserem, was wir von unserer alten Natur her sind oder von aus uns selber sind. Und auch das Fleisch kann sehr fromm sein. Und die Hauptauseinandersetzung, die Jesus und auch Paulus geführt haben, waren die Konfrontation mit dem frommen Fleisch. Da gab es am meisten Zoff. Denken wir, dass das Fleisch oder das fromme Fleisch in unseren Kreisen heute eine geringere Rolle spielt als damals bei Jesus oder Paulus? Ich denke mal eher nicht. Also Leib, Seele und Geist, drei Dimensionen des Menschen, die aufs Engste verbunden sind, die alle drei geheiligt werden müssen und auch zu unterscheiden sind, obwohl sie so eng zusammengehören. Unterscheidung zwischen Leib, Seele und Geist. Bestimmte Phänomene können ihren Ursprung im Leib, in der Seele und im Geist haben. Zum Beispiel kann jemand ein gewisses Zittern oder Vibrieren erleben, körperlich. Wo kommt es her? Es kann aus dem Körper kommen, hat ein Kreislaufproblem, schlafende Hände ein, kribbeln die. Es kann aus der Seele kommen, es ist eine Erregung. Es kann geistliche Ursachen haben. Manche empfinden die Geist Gottes, die Gegenwart Gottes so, dass da was anfängt zu vibrieren oder zu kribbeln beim Beten. Könnte aber auch die Anwesenheit von Dämonen sein, die einen so unruhig machen und wo man innerlich anfängt zu beben. Auch das. Also dasselbe Phänomen kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Und ihr braucht es Erfahrung und Austausch, vielleicht sogar mit Menschen, die die Gabe der Unterscheidung haben, um zu lernen, diese Dinge richtig einzuordnen, weil das auch bei jedem wieder ein Stück anders ist. Also man kann das jetzt auch nicht so verallgemeinern, wie jemand was wahrnimmt. Ja? Das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie jemand Gegenwart Gottes wahrnimmt oder auch wie jemand Finsternis wahrnimmt. Oder es ist einfach eine seelische Erregung. Das muss man aber sortieren. Und nicht jede Manifestation, die auffällig ist, ist vom Geist Gottes und auch nicht jede davon ist dämonisch. Manche sagen, alles ist im Geist Gottes, andere sagen, alles ist dämonisch, Berliner Erklärung und so. Da ist nicht differenziert worden. Ich will das keinem vorwerfen. Ich will nur sagen, man muss genau hinschauen. Unterscheidung zwischen geistlichem, seelischem und dämonischem. 3,5. Geistesgaben, Charismen können echt sein, vom Geist gegeben sein. Sie können seelisch eingefärbt oder angereichert sein, sodass wir es mit Mischprodukten zu tun haben. Sie können auch ganz aus der Seele kommen und sie können dämonisch nachgemacht und verfälscht sein. Bestimmte Phänomene können von Dämonen verursacht sein, zum Beispiel, dass sich plötzlich Gesichtsausdruck, die Augen, die Stimme, das Benehmen schlagartig ändern oder auch der Glaube, das Glauben können ändert. Dass plötzlich auch ein Christ, der sonst fromm ist und alles plötzlich nicht mehr glauben kann und ganz anders ist. Und viele sagen dann, ja gut, ist dämonisch. Kann sein. Gibt aber auch, was man früher multiple Persönlichkeiten genannt hat, Dissoziierte. Also Menschen, die dissoziieren, die ihre Kindheit traumatische Erfahrungen gemacht haben, dann dort innerlich weggegangen sind sozusagen und dadurch haben sich verschiedene Persönlichkeiten gebildet, die nach vorn treten können. Und so können sich durch eine Person mehrere Personen äußern, zu Wort melden. Es kann sich in einer gläubigen Person auch plötzlich eine ungläubige Person melden, mit einer anderen Stimme und einem anderen Gesichtsausdruck. Die können unterschiedliche Namen haben. Es kann doch eine Person Luzifer heißen. Aber es sind keine Dämonen. Und wenn ich die versuche auszutreiben, schade ich diesen Menschen und mache alles noch viel, viel schlimmer, als er so schon hat. Und das sind Riesennöte. Sondern diese Personen müssen integriert werden. Da braucht es Versöhnung, da braucht es Heilung. Also nicht alles, was dämonisch aussieht, ist auch dämonisch. Das kann rein seelisch sein. Und um es noch verrückter zu machen, an den verschiedenen Persönlichkeiten, die rein menschlich sind, können an Einzelteilen auch noch Dämonen dranhängen. Die müssen dann weg. Aber nicht die ganze Person, die sich da meldet. Merken wir, wie sich das mischen kann, Geist und Seele und das Körperliche am Ende noch. Wie kriegt man das auseinander? Da gibt es sicher auch fachliche Kriterien dafür. Und da muss man auch fachlich mal genau gucken, bin ich immer dafür. Ja? Aber dort auch, um das sortieren zu können, brauchen wir geistliche Unterscheidungsgaben zwischen geistlich, seelisch, dämonisch. Ja, es gibt bestimmte Merkmale, wo ich auch gucke, wo ich Dissoziation zum Beispiel erkennen kann, oder es gibt Psychiater, die dort tatsächlich Erfahrung haben, das sind nicht alle, die damit Erfahrung, der da mal guckt und mal Tests macht, guckt, wie er das einschätzt. Ja, und es gibt so bestimmte Dinge, die man schon mal durchchecken sollte. Ja. Ich warne da nur zu viel Naivität, wenn man sagt, es sieht dämonisch aus, muss auch so sein, muss es nicht sein, kann sein, muss nicht. Man kann da schlimme Fehler machen, wenn man nicht unterscheidet. Ein weiterer Punkt, Jakobus spricht mal von einer Weisheit, die irdisch, seelisch, dämonisch ist. Da scheint das ziemlich in eins zu setzen. Das ist ziemlich irdisch, seelisch, dämonisch. Scheint nah beieinander zu sein. Ähnlich Jesus, wenn er zu dem Petrus sagt, geh hinter mich, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Ja, hat Jesus im Augenblick sofort geschieden und unterschieden. Erst sagt Petrus, du bist der Heilige Gottes, du bist der Christus Gottes, war vom Geist Gottes inspiriert. In der nächsten Sekunde dann derselbe Mensch vom Satan inspiriert, fast besetzt und sagt, geh hinter mich, Satan, weiche von mir. Wir meinen ja in der Regel, dass das Menschliche auch göttlich ist oder einfach nur neutral. Kann sein, muss überhaupt nicht sein. Auch was menschlich ist, humanistisch ist, sogar, vielleicht sogar fromm, kann sehr wohl dämonisch sein. In dem Fall war es so. Sonst hätte Jesus ihn nicht so angefahren, seinen führenden Jünger. Wer unterscheidet das? Und sagt das mal jemandem, dass was menschlich und fromm ist, auch dämonisch sein kann, dann guck mal, wie er reagiert, wie er dich anspringt und explodiert, dann weißt du schon, womit du es zu tun hast. Mischungen erkennen. Ich persönlich denke, dass es die Dinge selten oder nie in Reinkultur gibt, dass wir es in der Regel mit Mischungen zu tun haben. Ich denke, dass das ganz Reine erst im Himmel geben wird. Ich denke, wenn Gott so demütig ist, dass er herunterkommt und das Menschliche bewohnt und sich dort einmischt, das macht ja Gott, dann sollte der Mensch so demütig sein, zuzugeben, ich bin immer noch Mensch und habe immer noch meine irdischen Eigenarten und Begrenzungen, und die vermischen sich halt mit dem Göttlichen. Zum Beispiel, wenn ich auch von Gott höre oder ihm diene in der Kraft seines Geistes, so wie ich das verstehe und kann, ist immer noch mein Menschliches auch mit beteiligt in verschiedener Weise. Und ich ermutige dazu zu stehen. Das ist nicht schlimm, dass es so ist. Kann gar nicht anders sein. Ich muss es nur wissen. Und berücksichtigen und deshalb eben bestimmte Dinge auch prüfen. Es bedeutet also, dass etwas nur geistlich ist, wird relativ selten der Fall sein. Am häufigsten ist es wahrscheinlich rein menschlich oder fleischlich in den Gemeinden. Und sehr häufig ist es eine Mischung zwischen Geistlichem und Menschlichem. Watchman Nee, von dem ich in jüngeren Jahren viel gelesen habe, der da auch viel drüber gearbeitet hat, Leib, Seele und Geist und so, der schrieb mal, 90% ist Seele, 10% ist Geist. Als ich das las, habe ich gesagt, der Mann, das stimmt nicht. Also es ist viel mehr Geist bei mir. Und auch bei uns überhaupt, was wir alles erleben. Ja, viel mehr Geist, nicht so wie Seele. Heute denke ich eher, wenn wenigstens 10% Geist werden. So ändert sich das. Also es kann zum Beispiel bei einer Prophetie ein Teil geistlich sein und ein Teil menschlich sein. Ja? Das ist auch nicht schlimm. Ich muss es nur dann eben auseinanderfitzen ein bisschen. Predigten sind hoffentlich wenigstens zum Teil von Gottes Geist inspiriert. Sollte so sein. Aber es wird auch Menschliches dabei sein. Mehr oder weniger viel. Wird sich nicht vermeiden lassen. Wir sind Menschen. Es darf auch sein. Ja, ich will das gar nicht kritisieren, bloß, dass wir es bitte unterscheiden. Dazu gehört auch der Aspekt, dass der Inhalt, den ich von mir gebe, immer etwas vom Gefäß annimmt, also oder von seiner Form, seinem Geschmack. Wenn ich was in den Krug reingieße und da ist noch ein bisschen was drin, dann schmeckt das Wasser dann nicht mehr nur nach Wasser, sondern nach dem, was da auch noch drin war. Ja, Kaffee und Tee kann mal vermischt, also da weiß das ein bisschen. Will sagen, wer viel redet, einfach von seinem Naturell her, der wird auch eine Prophetie sehr wortreich wiedergeben. Die wird dann sehr gestreckt sein und viele Wiederholungen haben. Wer sehr wenig oder konzentriert redet, von dem wird auch eine Prophetie sehr konzentriert und kernig kommen. Wer sehr emotional veranlagt ist, von dem wird auch eine Prophetie sehr, sehr emotional rüberkommen, vielleicht mit Tränen oder sonst was. Und er wird sich im Lobpreis dann auch sehr emotional bewegen und gefühlvoll äußern. Wer sehr rational und nüchtern oder kühl veranlagt ist, der wird eine Prophetie auch ganz nüchtern vortragen. Und er wird sich beim Lobpreisen und seiner Körpersprache eher zurückhalten. Deswegen ist er aber nicht weniger geistlich. Oder muss es nicht sein. Es kann einer, der still in der Anbetung irgendwo sitzt, genauso mit Gott verbunden sein, wie einer, der vor Gott tanzt und begeistert ist und alle denken, der ist high. Kann er dafür sein, nichts dagegen. Aber das sind erstmal die menschlichen Gefäße und das mischt sich mit dem Geistlichen, was da ist, darf auch. Ich muss es nur wissen. Und ich sollte es nicht verwechseln. Ja? Es ist keine Kritik jetzt an irgendeinem Verhalten. Das geht bis dahin, dass bestimmte Charaktere und Temperamente dann auch bestimmte Gemeinden und Frömmigkeitsstile bevorzugen. Also ein zwanghafter Ordnungsmensch wird sich eher in einem liturgischen oder hochkirchlichen Gottesdienst, Gemeinde und Konfession wohlfühlen. Ja? Und spontane, etwas chaotische Typen sind eher in charismatischen Gemeinden gut aufgehoben. Der Geist kann in beiden Gemeinden gleich wirken, aber es wird ganz unterschiedlich aussehen. Ich habe eine Biografie gelesen von Johann von Kronstadt, das war ein orthodoxer Priester. Was dort an Geisterunterscheidung und Geisteswirken und Heilungskraft war, ist fast nicht für möglich gehalten. Das sind wir weit von entfernt bei allem charismatischen Theater, was wir so machen. Und das ist völlig liturgisch und ich wäre für mich gar nichts. Aber derselbe Geist wirkt dort, ob uns das passt oder nicht, in einem völlig anderen Gefäß, völlig andere Formen sind uns seltsam, müssen wir auch nicht lieben. Aber wer den Geist hat, unterscheiden kann, würde merken, der Geist wirkt auch dort, auch wenn das überhaupt nicht meine Krankenweite dort ist und ich dort nicht aushalten würde und nicht sein möchte. Aber dieser Geist wirkt dort und er wirkt auch bei den ganz wilden Charismatikern so, die sie so viel übertreiben, nie pünktlich sind, keine Disziplin halten können. Aber Gott ist da und er wirkt. Und dann darf ich auch dieses nie pünktlich und dies mal den Menschlichen auch zuordnen sagen, aber das, was vom Geist ist, das nehme ich und das genieße und ich lasse mich dort aufbauen. Und ich muss aber nicht so rumhuppen wie die, um geistlich zu sein. Verstehen wir das? Also diese Vermischung von geistlichem und menschlichem ist gar nichts Schlimmes, sondern völlig normal. Und Gott ist so demütig, dass er uns nimmt, wie wir nur halt sind und dort wirkt, wie er kann. Und wir können das auch so ausdrücken, wie wir sind. Das ist in Ordnung. Problematischer wird es, wenn ein Gefäß verunreinigt ist, weil dann, wenn der Geist reinfährt, auch das Unreine mit rauskommt. Ja, und dann hat man es auch mit beiden zu tun. Dann kann auch Sündhaftes, Problematisches und Dämonisches mit dem Geistlichen rauskommen. Dann muss ich es wieder unterscheiden. Muss nicht alles verwerfen, aber sortieren. Also Geistliches und Dämonisches kann sich sogar in einer Person mischen, gleichzeitig oder parallel oder nacheinander wie bei Petrus. Es kann sich Menschliches, Geistliches, Dämonisches in derselben Person äußern. Auch Menschliches, Dämonisches kann sich mischen. Wir werden es selten nur mit Dämonischem zu tun haben, selten. Und zur Nüchternheit gehört es, diese Mischungen anzuerkennen. Und zu einem geistlichen Unterscheidungsvermögen oder einer geistlichen Unterscheidungsgabe gehört es, diese Vermischungen zu erkennen. Also auch Verpackung und Inhalt hilft mir immer, wenn ich das unterscheide. Ich manchmal sage, die Verpackung ist unmöglich oder sagt mir jetzt gerade gar nicht zu. Aber Inhalt, da merke ich, da ist Gott da, das nehme ich. Oder ich merke, die Verpackung ist super toll, man kann sich dran freuen, aber drin ist eigentlich nichts. Der Geist nimmt nichts mit, auch das gibt es, diese Erfahrung. Könnt ihr noch oder ist jetzt zu viel? Können noch. Unterscheidung zwischen gesund und krank. Seelische Erkrankungen werden sich bei frommen Leuten fromm auswirken. So ganz klar. Es gibt nicht nur das Jerusalem-Syndrom in Israel, dass also Leute sich für Jesus halten oder für Elia oder sonst was. Da sind die drauf spezialisiert, die wissen, wie man das dann behandelt. Es gibt auch sowas wie einen religiösen Wahn unter uns. Und es gibt Manien und Schizophrenien in frommen Varianten. Und dann kommt jemand und ist ganz begeistert von Gott und ist ganz geistlich, erzählt ganz tolle Erlebnisse. Und wenn du kein Unterscheidungsvermögen hast oder ein bisschen psychologisch geschult bist, merkst du nicht, dass er fromm, manisch ist und dass das am Ende nur Zerstörung bringt, wenn man das auf die Gemeinde loslässt. Aber es ist ganz, ganz schwierig. Es ist ganz schwierig. Oder manche Kritik kommt vielleicht eher aus einer Depression und nicht von dem prophetischen Geist, ja, das was negativ sieht. Also können auch Äußerungen oder fromme Aktivitäten bis hin zu prophetischen Eingebungen können krankhaft verursacht sein. Oder sie sind vom Geist Gottes angestoßen. Oder es gibt dann eine Mischung. Dort lässt sich manches durch Fachwissen und Erfahrung unterscheiden. Aber auch hier sind geistliche Unterscheidungsgaben gefragt. Es ist gar nicht so selten auch in unseren Bereichen, dass Leute religiösen Wahn haben. Und das ist sehr, sehr fromm. Und es ist ganz schwierig, damit umzugehen. Eine Riesenherausforderung. Weil man ja auch den Geist nicht dämpfen will, ja, und man ist ja selber auch fromm und will man das ja. Schwierig. Andere Unterscheidung zwischen Anklage und Überführung oder zwischen Schuldgefühlen und echter Schuld. Gar nicht so wenige kommen mit Schuldgefühlen bedrückt zur Seelsorge und bekennen dann irgendwelche Krümelkacke. Und das, was wirklich schlimm ist, die großen Brocken, die sehen sie gar nicht und bekennen sie auch nicht. Das ist wie der Bauer, der ganz betrübt beichtet, dass er einen Strick vom Nachbarn gemaust hat und gestohlen hat, aber verschweigt, dass an dem Strick eine Kuh hing. Und der Teufel will nicht, dass wir Sünde erkennen und bekennen. Und so macht uns entweder blind für Schuld, für wirkliche Schuld, und als Ausgleich, damit wir schön fromm sind, sorgt er an bestimmten Stellen dafür für ein überscharfes, übertriebenes Gewissen und fördert so alle möglichen und unmöglichen frommen Skrupel, sodass man ständig dann auch beschäftigt ist mit Sünde, aber nicht mit der eigentlichen. Und andererseits klagt er uns dann an mit irgendwelchen Schuldgefühlen, legt uns lahm und es freut ihn, wenn wir uns als arme, elende, sündhafte Menschen fühlen und depressiv vielleicht sind, aber nie konkrete Schuld mit Namen, Adresse bekennen und frei werden. Und dann kommt man sich so demütig und bußfertig vor und es sind Anklagen, es ist nicht der Geist Gottes. Also diese Unterscheidung zwischen Schuldgefühlen und wirklicher Schuld hängt unmittelbar zusammen mit der Unterscheidung zwischen Seele und Geist. Schuldgefühle kommen aus einer fehlgeleiteten Seele. Überführung von Schuld geschieht im Geist durch ein geistgeleitetes Gewissen. Geist Gottes wird konkret von Schuld überführen. Er wird immer zum Kreuz führen, immer zur Vergebung, nicht zur Verdammnis. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, auch wenn sie versagt haben. Ja? Gottes Geist entmutigt nie, aber er überführt von Sünde. Also wir müssen dort unterscheiden. Auch Unterscheidung zwischen Kritikgeist und Geisterunterscheidung. Wissen, ob ihr die auch kennt, die alle Fehler bei allen Frommen sehen, außer bei sich selbst. Und das Schlimme ist, sie haben oft recht, außer bei sich selbst. Manche verbreiten das auch schriftlich. Und man kann viel von ihnen lernen, weil sie wirklich den Finger auf wunde Punkte legen und das stimmt, was sie sagen. Aber es ist eher Kritikgeist. Es gibt die, die bei jeder Kirche, jeder Gemeinschaft, Gemeinde, jedem Hauskreis sagen können, wo sie schief liegen, nicht geistlich sind, sich nicht der Bibel entsprechen, können auch noch die Quellen der falschen Einflüsse nennen, kritisieren, aber weinen nicht. Sie klagen an, aber sie beten nicht für die, die in Sünde gefallen sind. Sie stellen sich nicht priesterlich unter sie, sondern pharisäerhaft über sie. Sie sind Richter des Gesetzes und nicht dessen Täter. Also Richtgeist und Kritikgeist, das Gegenteil vom Heiligen Geist. Nochmal, Gottes Geist führt zum Kreuz, zur Vergebung, zur Erneuerung. Und dann gibt es noch ein weiteres Problem, das, worauf ich schaue, prägt mich. Also wenn ich auf Christus schaue, dann wird er mich prägen. Und wenn ich auf sein Reich schaue, dass er regiert, in allem, trotz allem und zum Ziel kommt, wird das mich prägen. Wenn ich auf das schaue, was der Teufel überall tut und wo er überall Einfluss hat in den Gemeinden und der Welt, dann werden der Teufel und sein Tun mich prägen. Und dann werde ich möglicherweise genauso schlimm oder noch schlimmer als die, die ich richte, und mein Richten fällt auf mich zurück. Das kann passieren. Deshalb ist Anbetung so wichtig, dass wir auf Gott schauen, dass er uns prägt und nicht all das Böse, was überall in Kirchen, Gemeinde und Welt und sonst wo ist. Und deshalb ist das Wort Gottes so wichtig, dass Seele und Geist scheidet. Man kann auch die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, so lesen, dass man ständig die ganzen Katastrophen, Antichristen und sonst was erwartet. Steht ja auch alles drin. Aber die Offenbarung sagt eigentlich, die Weichen werden im Himmel gestellt. Gott kommt, er siegt, Christus kommt sogar durch den Antichristen zum Ziel. Der Teufel kann sich gar nicht erlauben, was er will, sondern er wird losgelassen für begrenzte Zeit und bestimmten Gegenden und was weiß ich. Das wird gesteuert. Und das alles kann Gott überhaupt nicht hindern, zum Ziel zu kommen. Mit seiner Gemeinde, mit seinem Volk Israel. So kann ich die Offenbarung auch lesen, so ist er gemeint. Ja, aber beides sind fromme Leute, die einen lesen sie so und die anderen lesen sie so. Unterscheiden. Ich habe einen 10. Punkt, Unterscheidung zwischen Hure und Braut. Die Christenheit ist ja unendlich zersplittert. Und in Gottes Garten gedeihen die merkwürdigsten Pflanzen. Frömmigkeitsstile sind sehr unterschiedlich, so unterschiedlich, dass man manchmal kaum noch Gemeinsamkeiten entdecken kann, zum Beispiel zwischen extrem liturgisch und hochkirchlich und extrem charismatisch. Aber wer gehört nur zu einer Kirche, die Jesus als Herrn hat und ehrt, und wer gehört zu einer Sekte, die in die Irre führt und die von Dämonen regiert wird? Wer gehört zum Leib Christi? Wer zur Welt? Vielleicht zur religiösen Welt? Wer gehört zur Braut und wer vielleicht zu Hure? Wo ist der Geist Christi am Werk? Auch bei welchen Bemühungen um Einheit und wo der babylonische Geist? Lässt sich das an der Kirchenzugehörigkeit oder Bezeichnung festmachen? Oder daran, zu welchem Verein jemand gehört? Oder daran, dass überhaupt jemand zu einem Verein gehört und damit ja ein Kompromiss in der Welt eingegangen ist und deshalb sowieso schon in Sünde lebt und gar nicht in Frage kommt für das Reich Gottes. Gibt es auch diese Meinung. Woran macht man das fest? Manche sind so stolz drauf, dass sie das babylonische System verlassen haben, aber merken nicht, dass Babylon noch tief in dem eigenen Herzen verwurzelt ist. So wie Israel aus Ägypten ausgezogen war, aber Ägypten noch im Herzen hatte und die Fleischtöpfe und Knoblauch und was sie dort hatten, sich zurückgesehnt haben. Ja? Demgegenüber könnte es manche geben, die äußerlich im System Babylon drin sind, aber dem Herzen davon frei und unabhängig sind. Gott hat seinen Überrest überall, denke ich. Also wer gehört zur Hure und wer zur Braut? Das werden letztlich die Engel auseinandersortieren, nicht wir. Trotzdem brauchen wir ein gewisses Unterscheidungsvermögen, denke ich schon. weil es auch klare Anweisungen gibt im Neuen Testament, mit wem wir Gemeinschaft haben dürfen und sollen und mit wem nicht. Aber, also von daher müssen wir unterscheiden, wir müssen auch unterscheiden zwischen falschen und echten Brüdern. Paulus nennt beide. Und von manchen haben wir uns zu trennen, weil manchmal weist Paulus an, Timotheus und denen haben nichts zu schaffen. Trenn dich von denen, ist mutig, darf man heute nicht mehr sagen. Bei anderen müssen wir gucken, ob wir sie zurückgewinnen können. Auch das ist eine Variante. Da muss ich wieder unterscheiden, was ist hier dran? Was ist Häresie, was ist Irrlehre und was ist nur unvollkommene oder eine sehr einseitige Erkenntnis, die ihren Platz in der Gemeinde und Kirche hat oder haben darf, auch wenn es nicht alles ist. Auch da mal zu schauen. Unterscheidungen in den Bereichen von Kultur und Kunst. Unser Wort Kultur hat ursprünglich und sprachlich etwas mit Kult zu tun. Das haben wir vergessen, glaube ich. Andere Gegenden der Welt wissen das noch. Und zweitens ist diese Trennung vielleicht manchmal nur Schein. Kultur und Kult haben etwas miteinander zu tun, schon vom Wort her, oft auch geistlich. Kunst ist, wenn sie wirklich Kunst ist und nicht nur Handwerk, ich unterscheide das. Wenn Kunst Kunst ist, ist sie inspiriert von irgendwoher. Inspiriert heißt streng genommen so viel wie von einem Geist eingegeben oder angestoßen, beeinflusst. Diese Inspiration kann menschlich sein, die kann aus der eigenen Intuition kommen und Begabung. Sie kann von oben kommen, vom Himmel. Und sie kann von dämonischen Mächten kommen. Es gibt geistgewirkte Musik und Kunst. Und es gibt dämonisch inspirierte Musik und Kunst. Und auch wenn wahre Kunst oder wahre Künstler sagen, Kunst ist zweckfrei, sie machen einfach Kunst, weil sie Kunst machen müssen, das erleben sie sicher so, nehme ich ihnen auch ab, ist auch so. Trotzdem, sie schreiben, komponieren, malen, bauen das, was sie von innen heraus dort haben und rauslassen müssen. Und das beeinflusst auch wieder andere und kann auch bewusst genutzt werden. Wurde auch so gemacht, ist auch nicht verwerflich. Man hat Kirchen bestimmten Gründen so hochgebaut, dass man zu Gott aufschaut oder irgendwas oder sich klein vorkommt oder Hitler hat eine bestimmte Absicht gehabt, bestimmte Architektur so und so zu entwerfen. Ja? Ich darf das alles nutzen, aber, und es ist auch nicht von vornherein böse, ich muss nur unterscheiden, woher kommt was und wozu dient es und was ist wofür geeignet. Und dort, denke ich, ist es wichtig, wie ist das mit Kunst und Musik im Bereich der Gemeinde? Was passt da hinein und was nicht? Besteht geistliche Musik einfach nur aus frommen Texten, egal welche Töne und Rhythmen da sind? Oder spielt das da auch noch eine Rolle? Es gab in Israel gab es prophetisch begabte Musiker, die auf ihren Instrumenten weissagten, lese ich im ersten Buch der Chronik. Interessant. Und im Epheserbrief steht was von geistlichen Liedern. Das sind also Lieder, die vom Geist Gottes gegeben und inspiriert sind. Text und oft auch Melodie. Es sind nicht nur fromme Texte. Es gibt, denke ich, eine Musik, die vom Geist Gottes inspiriert ist und die in die Gegenwart Gottes führt. Und es kann auch eine dämonisch inspirierte Musik geben, die eine finstere Atmosphäre verbreitet. Es scheint eine Musik zu geben, die das Wirken des Heiligen Geistes fördert. Elisa wusste das zu wissen, da nützen, da hat er mal einen Gitarristen geholt, damit er prophezeien kann. Oder auch eine Musik, die das bremst. Oder eine Musik, die neutral ist, die nichts dergleichen tut. Wenn wir Gottesdienst feiern oder anbeten wollen, sollten wir dort unterscheiden kann und das berücksichtigen, was wir hier für Musik haben und machen. Vielleicht für Musik überhaupt. Für mich war als Jugendlicher mal ein Schlüsselerlebnis, als ich in eine JG kam und die hörten da irgendwelche Musik und die hörte sich an wie ein Gruß aus der Hölle. Und ich dachte, wie kann das sein, dass in der jungen Gemeinde diese Musik gehört wird? Ich habe das empfunden, dass es ganz finster ist und sagte, das passt doch nicht rein. Was ist denn das hier? Ich habe keine Ahnung gehabt. Wie kann es sein, dass Christen sich daran freuen? Das geht doch nicht. Das kann man doch gar nicht. Und das war dann Anlass, dass ich mich mit den Hintergründen gewisser Musik mal beschäftigt habe. Ich habe nicht geahnt, worauf ich mich da eingelassen habe. Ist dann ein Thema daraus geworden, dem ich durchs Land gereist bin. Denken wir, dass das, was wir so an Musik, an Kunst, auch an Film, Literatur konsumieren, dass das ohne geistliche Folgen ist? Ich wundere mich über manches, was Christen so im Fernsehen angucken oder im Kino und gar nicht unterscheiden, was da eigentlich kommt und was das mit ihrem Geist und ihrer Seele macht. Arno und Andreas haben mal gesungen, mir scheint, die Seele ist ein Teppich, auf dem nicht jeder trampeln soll. Finde ich ein gutes Bild. Wer darf auf meinen Teppich mit seinen Miststiefeln oder mit seinen, ja, was weiß ich. Auch bildende Kunst, also Bilder, was hänge ich in die Wohnung oder auch in Gemeinderäume? Kleines Beispiel zum Weltgebetstag der Frauen 2018 gab es ein schönes Titelbild mit einer hübschen, tanzenden Frau, die eine Trommel schlägt. War auf der Ordnung zu sehen, vorne drauf auf dem Heft und in vielen Gemeindebriefen abgedruckt. Ich kriege die Rundbriefe der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, die ist nicht so fromm, aber die informiert sie über manches, was so in der spirituellen Welt so abgeht. Und die hat dort Hintergründe zu diesem Bild genannt, wo das herkommt. Und das habe ich dann mal anderen gesagt. Daraufhin sprach mich jemand an, eine Frau, und sagte, das habe ich sofort gesehen, dass mit dieser Frau was nicht stimmt. Und bei der Trommel hatte ich ein ganz ungutes Gefühl, die sie in der Hand trägt. Und dann merkte ich, diese Frau hat eine Unterscheidungsgabe. Ich konnte ihr dann erklären, von den Infos, die ich ja hatte, welcher Kult da eigentlich abgebildet wird auf diesem Bild und was das ist. Ja? Aber sie hat es intuitiv gespürt und gesagt, es geht nicht. Dort kann ich nicht mit. Ne? Auch Architektur kann eine gewisse Wirkung haben. Nicht umsonst war die Tempel- und Stiftshütte genau vorgeschrieben, wie das auszusehen hat. Da steckt doch was dahinter. Ja? Dass ich dort auch schaue, gucke ich auch in diesen Bereichen und bin da mal geistlich wach, was ist hier, was verkörpert das, was wird hier verbreitet. Dort braucht es Unterscheidungsgaben. Ich habe jetzt noch Zeit, Geist und Heiligen Geist. Vielleicht mache ich diesen Punkt dann doch das nächste Mal und mache dann noch mit anderen Punkten weiter. Das ist vielleicht doch sinnvoll an der Stelle. Ist das okay? Fortsetzung folgt und man kann es sonst auch nachhören dann und auch nachlesen.